Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
Hallo ihr lieben Mamas da draußen, hier spricht Mella. Willkommen zu einer neuen Folge hier beim Mama Talk Podcast. Es stehen viele Veränderungen an und unter dieser Überschrift steht auch diese Solo-Folge, denn ihr werdet heute erfahren, was bei mir berufliche und für private Veränderungen anstehen. Mein Herz wird ganz schwer dabei und ich mag das ja sowieso, euch da so ein bisschen mitzunehmen. Für mich hat sich das schon immer hier ein bisschen wie Therapie angefühlt oder Tagebuch schreiben. Ich journal ja auch gerne, deswegen schön, dass ihr da seid und kommt gerne regelmäßiger als sonst mit auf meinen Weg, denn dadurch, dass berufliche und private Veränderungen bei mir anstehen, habe ich ein bisschen mehr Zeit und Lust freigeschaufelt, hier auch wöchentlich zu senden. Und an die Fans der Re-Releases, seid nicht traurig. Ich hoffe, ihr freut euch auch, dass jetzt der Mama Talk wöchentlich wieder ausgesendet wird. So, wo soll ich einsteigen? Wir haben uns ja hier vorgenommen, beim Podcast oder mittlerweile nur noch ich selbst, möglichst authentisch zu sein. Und ja, es wird authentisch heute. Ich fühle mich auch etwas verletzlich, aber ich möchte es gerne mit euch teilen. Denn meine Geschichte ist einfach kein Einzelfall. Und diese beruflichen Werdegänge und leider auch Diskriminierungen von Müttern, stillende Mütter in dem Sinne auch bei mir, ziehen Konsequenzen nach sich, was vielleicht den Arbeitgebern auch immer gar nicht so bewusst ist. Und ich möchte euch heute mitgeben, auf jeden Fall auch einen Mehrwert für euch persönlich. Ich hätte jetzt nämlich mit diesen ganzen Learnings, ich spreche es jetzt einfach mal aus, meiner Kündigung, hätte ich diese Dinge vorher gewusst, wäre ich das auf jeden Fall anders angegangen. Ja, ich wurde leider gekündigt. Ich bin ja Assistenzärztin für Frauenheilkunde, also Gyn- und Geburtshilfe. Ich habe ja auch meinen anderen Insta-Kanal atholistic.birth.doc. Da teile ich diese Dinge jetzt auch schon etwas länger. Und wir dachten, oder ich dachte, hier bei Mama Talk möchte ich das auch thematisieren, aus diesen besagten Gründen. Und ja, mein Jahr 2025 hat leider so gestartet, dass ich gekündigt wurde. Diese Kündigung wurde mir auch schon im Dezember überreicht. Ich wurde glücklicherweise auch schon vorab von der netten Betriebsratfrau mündlich darüber informiert, sonst wäre ich wahrscheinlich, umgekippt, wäre mir einfach hier zu Hause dieser Brief übergeben worden, ohne dass ich vorgewarnt gewesen wäre. Ja, also ihr merkt, es nimmt mich auch immer noch ein bisschen mit. Und es ist ja auch noch gar nicht alt, die ganze Geschichte. Deswegen fange ich vielleicht von vorne an. Ich war ja total happy mit unserem Umzug hier aufs Land. Ich bin hochschwanger hier angekommen, habe mein Kind zur Welt gebracht, 12 Monate Elternzeit genommen. Ihr wisst genau, wie es ist. Alles ist neu, man muss sich finden. Man muss aber auch schon relativ früh entscheiden, wann gehe ich zurück in den Job, gehe ich zurück in den Job. Bei mir war die Entscheidung, ich mache 12 Monate Elternzeit, hatte damit ja auch sogar gehadert, weil ich dachte, das ist viel zu lang. Mein Mann nimmt nur die 2 Monate Elternzeit. Das hat sich ja total widersprochen gehabt mit meinen feministischen Vorstellungen dahinter. Und letztendlich war ich ja so total froh, dass ich überhaupt diese 12 Monate genommen hatte. Hatte mich dann für den Wiedereinstieg in den Job entschieden, habe noch gestillt, habe das alles mit dem Arbeitgeber kommuniziert. An sich hatten die nach außen einen totalen, tollen Eindruck gemacht. Die wussten, ey, wir sind hier auf dem Land. Die haben mich mit Kusshand genommen. Es war eine Initiativbewerbung. Der ländliche Ärztemangel ist real. Deswegen dachte ich, wir sind da voll auf einer Wellenlänge. Ich durfte in Teilzeit arbeiten. Mir wurde gesagt, ich darf jedes Teilzeitmodell mir aussuchen. Alle Frauen im Team arbeiten Teilzeit. Das ist gar kein Problem. Ich habe mich da auch super wohl gefühlt, jetzt hier erstmal vorab. Es gab einen neuen jungen Chefarzt, der total diesen frischen Wind in die Abteilung gebracht hat, wo ich mich so mit wohlfühle. Ich stehe ja total hinter einer selbstbestimmten Geburt. Also da waren wir auch total auf einer Wellenlänge. Und dann ist aber so ein bisschen immer mehr dieser Druck reingekommen, dass ich diese 24-Stunden-Dienste machen soll. Und wer das Mutterschutzgesetz kennt, weiß, das darf man nicht als stillende Mutter. Das würde ich euch als erstes auf jeden Fall mitgeben wollen. Man kann sich darauf berufen. Ob man es in der Probezeit macht, ist eine andere Frage, weil in der Probezeit hat man leider keinen Sonderkündigungsschutz, vor allem nicht als stillende Mama. Ich dachte zum Beispiel, das wäre auch nochmal anders. Das gibt einem keinen Sonderkündigungsschutz. In der Probezeit kann man einfach vom Arbeitgeber ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. Da bin ich jetzt ja reingeschlittert. Und trotzdem, um das hier mal abzukürzen, ich würde es nicht anders machen, weil es steht uns zu. Mutterschutzgesetz, das ist rechtlich verankert, dass Frauen in dieser Zeit einen gewissen Arbeitsschutz genießen. Und das bedeutet, dass man keine Nachtarbeit leistet, dass man am Wochenende nicht arbeitet. Und darauf habe ich mich immer wieder berufen. Und ich habe schon gemerkt, das kam trotzdem nicht so gut an, weil leider Ärztemangel auf dem Land ist real. Das ist auch in den Teams so, dass diese 24-Stunden-Dienste abgedeckt werden müssen. Weil stellt euch vor, ihr wollt euer Kind zur Welt bringen, ihr könnt das nicht timen. Nachts muss da immer jemand sein. Und zwar rund um die Uhr in den Kliniken, die halt auch einen Kreißsaal haben. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass der Druck hoch ist, auch von den von der Personalseite her, dass das abgedeckt werden muss. Und trotzdem kann das nicht an uns stillenden Müttern hängen bleiben, denn es ist ein Systemproblem, es ist überall bekannt und trotzdem passiert seit Jahrzehnten nichts. So, dann stand ich da, musste diesen Druck irgendwie standhalten, habe auch erwähnt, dass das laut Mutterschutzgesetz mir zusteht. Dann kam auch die Rückmeldung, ja, wie lange willst du denn dein Kind stillen, bis es 4 Jahre alt ist oder was? Da habe ich mich auch schon total in die Ecke gedrängt gefühlt. Und ich teile das hier auch so ein bisschen genauer mit euch, weil ich weiß, durch meine zahlreichen Nachrichten bei Instagram, die ich täglich bekomme, ich bin einfach kein Einzelfall. Ja, unsere Rechte bestehen mittlerweile. Ich bin total froh, dass es dieses Mutterschutzgesetz gibt. Aber in der Realität, in der Umsetzung, sieht das halt immer noch ganz anders aus. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass es den Frauen ähnlich geht, dass sie einfach gekündigt werden, wenn sie geheiratet haben. Weil dann der Chef, Chefin denkt, oh, jetzt wird hier ja demnächst ein Kind kommen, kann ich nicht mit umgehen, Personalausfall kann ich nicht tragen, wird gekündigt. Also ohne Angabe von Gründen etc. pp. Ja, genau, so ging es dann bei mir weiter. Ich habe mich dann geeinigt, weil ich mich unter Druck gesetzt gefühlt hatte, dass ich dann quasi ab Monat 5 bereit wäre, 24-Stunden-Dienste zu machen. Ich wollte natürlich auch ein empathischer und zugewandter Mensch, wie ich bin, wie wir Frauen ja oft sind, wollte ich natürlich auch auf mein Team zugehen, auf meinen Chefarzt zugehen und habe dem zugestimmt, obwohl das gegen das Gesetz verstößt. Tja, aber so war's. Dann wollte der kaufmännische Klinikdirektor einen cholerischen Anfall an mir durchführen. Ich weiß immer gar nicht, wie man das sagt. Also der ist bekannt dafür, dass er mal ausrastet, dass er sich in der Sprache vertut, sowohl wörtlich als auch total im Ton. Und dieser besagte Mensch wollte diesen cholerischen Anfall oder hatte den auch an mir. Und ich habe einfach nur gesagt, bitte nicht in dem Tonfall. Wir können uns da gerne nochmal unter 4 Augen zusammensetzen. Und Punkt. Er hat mich weiter angeschrien, wegen wirklich einer kleinen Lappei. Ich will jetzt hier gar nicht so dolle drauf eingehen, im bürokratischen Sinne, wo man sich auch drüber streiten kann, ob man das jetzt so machen muss oder nicht. Er hat das sehr, sehr stark von mir verlangt, egal. Ich habe mich an den Betriebsrat gewandt, weil ich weiß, dass sowas existiert und habe um Rat gebeten, mich zu unterstützen. Was soll ich tun? Dort wurde mir geraten, dieser Mensch ist dafür bekannt, bitte eine E-Mail verfassen, Betriebsrat in CC und dort auch nochmal darauf hinweisen, dass man bitte diese Sache aus der Welt schaffen kann in einem persönlichen Gespräch. Dazu kam es nie. Wozu es kam, dass ich weiter auch in dem E-Mail-Verkehr degradiert wurde, darauf sich berufen wurde, dass dieses Stillen, dass ich ja so eine wäre. Genau. Und leider kam es nie zu einer persönlichen Aussprache, sondern es kam zur Kündigung. Und das lässt echt mein Herz schwer werden, weil ich weiß, dass ich halt nicht die Einzige bin und dass mit uns Frauen immer noch so umgegangen wird und dass ich auf eine höfliche, nette Art und Weise versucht habe, für mich einzutreten, weil seitdem ich Mama bin, geht es mir auch ganz stark darum, dass ich ein Vorbild sein möchte. Meine Prios haben sich verändert. Ich habe auch abseits der Arbeit ein Leben, was sehr anstrengend ist, was viele meiner Kapazitäten fordert, was wahrscheinlich Menschen, die keine Eltern sind, nicht verstehen oder auch Menschen, die keine Mütter sind, nicht verstehen. Dieser besagte kaufmännische Klinikdirektor ist auch noch gar nicht so alt, aber vielleicht ist er den klassischen beruflichen Weg gegangen. Ich will ihm das auch gar nicht alles unterstellen. Auf jeden Fall merkt man daran, wie er sich jungen Frauen, jungen stillenden Müttern gegenüber verhält und damit ja auch durchkommt, dass da noch viel passieren muss. Denn es ist ein Sinnbild dafür, wie in unserer Gesellschaft mit stillenden Müttern und so weiter, was ich alles schon erwähnt habe, umgegangen wird. So, Punkt. Das jetzt erstmal zu dem großen Hergang. Ich will heute in der Folge auf jeden Fall euch noch ein Update geben, was das auch bedeutet für Leben von Eltern. Solche Konsequenzen müssen erstmal getragen werden. Ich persönlich bin noch in der Facharztausbildung. Ich kann nicht einfach mal sowieso nicht auf dem Land den Arbeitgeber mir nichts, dir nichts wechseln. Das bedeutet, ich wusste auch schon im Bewerbungsverfahren, bevor ich diese Stelle angenommen habe, sieht ganz schön mau aus hier. Ich habe das Glück, ich hätte noch eine weitere Klinik zur Auswahl. Diese hat auch eine Gynäkologie und eine Geburtshilfe. Aber die ist mini, mini, mini. Die Fallzahlen dieser Klinik sind sehr gering. Und da ich, dass ich noch in der Facharztausbildung bin, muss ich mein Logbuch vollkriegen. Das ist ja alles ein bisschen detailreich. Aber vielleicht, damit ihr auch mal versteht, Fachkräftemangel, Ärztemangel ist ja immer so hoch in den Medien, kursiert das. Und in der Realität sieht es aber leider so aus, dass es nicht so einfach ist, auf dem Land eine Stelle zu finden, vor allem wenn man in der Ausbildung ist, weil ich, wie gesagt, mein Logbuch füllen muss. Das besteht aus verschiedenen Vorgaben, wie viele Operationen man in dem Gebiet durchführen muss, wie viele Kaiserschnitte man begleiten muss, etc. Und das wiederum kann ich in dieser kleinen Klinik nicht voll bekommen. Dann würde es bedeuten, dass ich eine Fahrzeit von einer Stunde oder mehr in Kauf nehmen würde pro Strecke. Das kann ich einfach nicht, vor allem nicht als Teilzeitmama mit sehr kleinem Kind. Er ist 1,5 Jahre alt, immer noch sehr klein. Und dann würde noch die Chance bestehen, dass ich in der Praxis arbeiten könnte. Das würde mir sogar auch angerechnet werden, die Zeit auf meine Facharztausbildung. Aber hier gibt es einfach keine Praxen mit Weiterbildungsermächtigung, denn ich muss ja von einer Person angeleitet werden, die mich ausbildet. So, was hat das für eine Konsequenz? Wir haben jetzt tatsächlich uns ein Herz fassen müssen, aufgrund dieser Kündigung und anderer familiärer Gründe, dass wir umziehen. Ey, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, wie gesagt, unser 2025 ist hart gestartet, mit vielen Tränen meinerseits. Es ist total schwer, diesen Schwebezustand auszuhalten. Ich bin jetzt gerade arbeitslos gemeldet und bemühe mich natürlich hier noch zur Überbrückung was zu finden. Aber ich habe hier einfach keine berufliche Perspektive. Und es bricht mir auch ein Herz, weil ich genau um diese Situation auch der Patientenversorgung weiß, dass es ländlich total schwer ist. Und das kann auch nicht die Konsequenz sein, dass immer mehr Kliniken schließen. Also das ist aber auch die große Konsequenz davon, wenn keine Fachkräfte nachkommen. Es ballt sich auf die großen Zentren in den größeren Städten. Also es ist ein Riesenthema und es ist halt in allen sozialen Berufen immer mehr der Fall, dass unser Staat das nicht so doll auf dem Schirm haben will. Die Finanzierung in diesen Gebieten sieht schlecht aus. Ja. Und wir müssen das jetzt halt persönlich und individuell erstmal tragen. Die langfristigen Folgen, die wird man noch in einigen Jahren viel, viel mehr zu spüren bekommen. Bei uns bedeutet das jetzt konkret, dass wir unseren Hof verkaufen müssen. Wir sind erst seit knapp 1,5 Jahren hier. Das ist auch nicht mal eben ein kleines Haus, was man vielleicht gut an den Mann, an die Frau bringen kann. Das ist ein Liebhaberobjekt, heißt das in diesen Immobilienfachkreisen. Also hier nochmal kurz, wer den Link haben möchte, wer schon irgendwie immer an sowas interessiert war und vielleicht sogar auf der Suche ist aktuell, meldet euch gerne. Ich schicke euch den Link. Es ist wirklich, mir blutet das Herz. Es war meine Riesenvision hier in dem tollen Dreiseithof, der auch wirklich auf einem guten Stand ist. Wir haben da Zeit und Geld reingesteckt. Der ist mit einer riesigen PV-Anlage ausgestattet. Unsere E-Autos kann man darüber laden, etc. pp. Ja, müssen wir aufgeben. Und das ist hart, diese Entscheidung. Und der Druck sitzt uns im Nacken. Ich kann das gerade so schwer aushalten, weil ich eher so eine Anpackerin bin und denke, ja, wir machen das Beste aus der Situation, wir gucken nach vorne, wir schmieden einen Plan. Ja, aber wie? Die Jobsuche, auch in der anderen Stadt, in die wir ziehen wollen, hängt davon ab, wann wir hier die Segel hissen. Ich bin ja immer so phrasenmäßig unterwegs, aber kann die irgendwie nicht immer alle richtig zusammenbringen. Also ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Dass wir hier unsere Taschen packen, bisschen einfacher die Phrase, hängt einfach davon ab, wie dieser Verkauf vonstatten geht. Ich habe mich jetzt einfach auf gut Glück schon mal für Mitte nächsten Jahres in der neuen besagten Stadt, ja, es bleibt bei Niedersachsen, beworben und da noch keine Rückmeldung bekommen. Das ist ja alles noch schwierig abzusehen und auch noch gar nicht lange her. Ich habe mich auch schon für Kita-Plätze beworben und da seht ihr einfach mal, was das so für einen langen Rattenschwanz nach sich zieht. Ne? Da konnte ich auch kein genaues Datum angeben. Aber dachte, ey, Kitamangel ist also real, um das hier mal auf Englisch auszudrücken. Haha, keine Ahnung, warum ich das gerade mache, aber manchmal kommt das so in meinen Kopf, das Denglisch, noch aus meinen Berliner Zeiten wahrscheinlich. Es ist schwierig und es ist auch schwierig, das als Paar auszuhalten. Ich bin froh, dass ich in einer Paarbeziehung bin und dass mir auch überhaupt gerade Arbeitslosengeld zusteht. Das wollte ich euch auch noch als Learning mitgeben. Zum Glück habe ich davor ja gearbeitet, vor Eintritt in Mutterschutz und Elternzeit. Und deswegen wird mein Arbeitslosengeld sogar auf dieser Stelle vorher berechnet. Wirklich, da bin ich einfach nur dankbar für, dass nicht auch noch das jetzt komplett wegbricht. Weil wenn ich mir vorstelle, dass das nur aufgrund meiner Teilzeitstelle jetzt hätte berechnet werden müssen, dann wären wir, glaube ich, echt auch in die finanzielle Bredouille gekommen. Also es sind so viele Aspekte, unter denen man so eine Geschichte einfach bedenken muss. Dann wollte ich noch sagen, ich bin froh, dass ich in einer Paarbeziehung bin, weil mein Mann Felix, ihr kennt ihn aus den vergangenen Folgen, wenn nicht, hört gerne rein, super sympathischer Typ, angenehme, tiefe Stimme, kann man gut lauschen, haha. Den wird es ja auch demnächst oder regelmäßig einfach hier zu hören geben, weil die Folgen gut ankommen und weil es einfach Spaß macht, sich auch als Eltern auszutauschen und ihr da gerne einen Einblick habt. Ja, wie gesagt, ich bin froh, dass es ihn gibt. Er ist der Großverdiener in unserer Familie. Ich wäre ab Januar erst wieder in die 24-Stunden-Dienste eingestiegen. Deswegen habe ich auch nur eine 50%-Stelle gehabt, weil ich wusste, dass diese zusätzlichen Stunden halt sowohl zeitlich als auch finanziell obendrauf kommen. So viel dazu. Genau, und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre Alleinverdienende, es gibt da auch wieder neue Zahlen zu, das finde ich so erschreckend. Nicht nur, dass Altersarmut weiblich ist, Altersarmut ist vor allem alleinerziehend und weiblich. Ich mache hier mal so einen Artikel auf von der Taz. Ich tue euch auch gerne den Link in die Shownotes. Alleine die Überschrift sagt schon alles. Hohes Armutsrisiko für Alleinerziehende. Und ich bin ja eh dafür, dass man mehr den Blick öffnet für die gesellschaftlichen Randgruppen, wozu Alleinerziehende leider noch gehören. Und dort bis zu 80% halt wird das von Müttern gewuppt. Und hier das Risiko, dass man halt in dieses Armutsrisiko rutscht, ist 60% höher als das von alleinerziehenden Vätern. Also sagt schon wieder alles aus. Dafür wollte ich einfach euch nochmal einen Einblick geben oder ja das Mindset öffnen. Es geht nicht darum, dass man sich nicht beschweren darf. Auch ich darf jetzt hier wirklich teilen, wie es mir geht. Es geht mir nicht gut den Großteil des Tages. Das hat Einfluss auf unseren Alltag, auf unsere Paarbeziehung, auf die Erziehung, auf die Dynamik im Familienleben. Aber es ist wichtig, finde ich persönlich, und das wird wahrscheinlich jeder Psychologe, Psychologin bestätigen, dass man diese Gefühle aushält, dass man sie nicht wegdrückt, weil Felix und ich merken, wir kriegen beide Nacken in letzter Zeit richtig doll und das ist, finde ich, immer so ein Zeichen des Körpers, wenn die Psyche belastet ist, Psychosomatik nennt man das ja auch, dass sich das einfach auf das Wohlbefinden des Körpers ausübt. Und ich merke, wenn ich regelmäßig journal, wenn ich hier mit euch spreche, wenn ich die Gefühle da sein lasse, wird es besser. Und deswegen will ich euch sagen, es ist kein Jammern, was ich hier mache. Es ist super wichtig, dass wir Ungerechtigkeiten einen Raum geben, dass wir unseren Gefühlen einen Raum geben. Stehe ich immer wieder für ein. Und trotzdem möchte ich auch einfach unseren Horizont erweitern, weil ja, mir geht es gerade nicht gut, aber es geht immer schlimmer. Was nicht relativiert, wie es mir gerade geht, aber ich möchte euch einfach auch einen Blick dafür geben, weil ich vermute, dass ihr uns hier auch Alleinerziehende zuhören. Und ihr habt einfach noch mehr Raum verdient. Und deswegen möchte ich hier einfach immer mal wieder solche Zahlen auch droppen. Ich habe da eh ein Bewusstsein für und ich möchte hier meine Stimme dafür nutzen, dass auch ihr dieses Bewusstsein erreichen könnt. Genau, und wenn jemand die Folge hört, ich bitte euch ja eh in letzter Zeit immer drum, tretet gerne in Interaktion mit mir, mit dem Podcast. Das hilft einerseits mir zu zeigen, was kommt gut bei euch an, was wollt ihr mehr hören. Es erweitert die Reichweite des Podcasts für diese wichtigen Themen. Und deswegen schreibt gerne drunter, vor allem bei Spotify gibt es ja diese individuelle Kommentarfunktion für diese spezifische Folge, wenn ihr alleinerziehend seid, wie es euch wirklich geht. Vielleicht habt ihr eine Freundin, eine bekannte Familie, die darunter leidet. Teilt gerne eure Geschichten. Falls jemand nochmal darüber sprechen möchte, gerne meldet euch bei uns. Dann wollte ich nochmal drauf eingehen. Ich hatte das am Anfang ja schon angeteasert. Jetzt zurückblickend wurde ich schon öfter gefragt, hey, Mella, würdest du das nochmal alles so machen? explizit in Bezug auf die Probezeit. Mir war es nämlich wirklich nicht bewusst, dass ich so unsicher bin in meinem Arbeitsverhältnis, dass ich da nicht meine Meinung öffentlich kundtun darf. Also ich kriege bei Insta total viel Gegenwind, gerade auch bei meinem anderen Account, weil ich das teilweise fast schon provokativ teile mit den Hooks der Reels, weil es mir so wichtig ist, dass dieses Thema größer wird. Und ich werde so oft auch aus dem Bekanntenkreis gefragt, ja, hey, wäre es nicht schlauer gewesen, den Mund zu halten in der Probezeit und danach dieses Thema anzugehen? Vielleicht hätte ich meinen Job dann noch, aber wäre es mir das wert gewesen? Nein, weil ich so einen großen Gerechtigkeitssinn habe und ich kann einfach nicht diese Ungerechtigkeit, da angeschrien zu werden für eine Nichtigkeit, für eine Lappalie, über die sich sowieso auch noch streiten lässt. Und ich kann es einfach nicht. Und deswegen würde ich es nicht anders machen. Hier vielleicht auch nochmal aber der Verweis auf unsere letzte Folge, wo ich mit Karrierecoachin Steffi Buhmiller gesprochen habe. Da haben wir uns ja so ein bisschen diesen Fragen gewidmet, darf ich das als Frau? Und da hatte ich auch schon das eine oder andere Erlebnis oder auch Erkenntnis, dass ich ganz oft mir sagen möchte, ja, ich darf das. Ich darf für mich eintreten. Hey, wo sind wir denn? Wir leben im 21. Jahrhundert. Und ich stelle jetzt wirklich in Frage, weil ich ja gekündigt wurde oder fühle mich auch teilweise sehr unsicher und verletzlich, ob ich das durfte. Durfte ich höflich um einen netteren Tonfall bitten? Ja, natürlich durfte ich das. Ey, hallo. Ja, das muss ich mir auch selber sagen. Und ich möchte es auch euch da draußen mitgeben. Klar, wenn man da als irgendwie 100% abhängig ist von dem Job als Alleinerziehende, dann hätte ich es mir vielleicht auch nochmal überlegt. Aber jetzt, ich bin in der privilegierten Situation zu sagen, ja, ich darf das, ich darf für mich eintreten, ich darf für uns Frauen eintreten und auch gerade, weil ich in dieser privilegierten Situation bin, dass ich jetzt sogar Arbeitslosengeld bekomme, berechnet auf meinem Vollzeit-Job, Klinikjob, 8 Dienste im Monat, darf ich das erst recht und es braucht auch Menschen und Frauen, die in privilegierten Situationen stecken, und auch für andere vorangehen. Das finde ich so mega wichtig, hier auch nochmal zu erwähnen. Also ich tue es auch für euch, ihr Mamas da draußen. Und ja, genau, das würde ich auf jeden Fall auch nochmal sagen. Und ja, ich wollte auch nochmal ein bisschen darauf eingehen. Es ist jetzt halt nicht der alleinige Grund, dass ich gekündigt wurde, dass wir jetzt hier unseren Hof verkaufen müssen. Da spielen auch andere Gründe ein. Und ich wollte einen großen Grund nochmal mit euch teilen. Das ist mir jetzt auch an bestimmten Glaubenssätzen aufgefallen, dass wir vielleicht alle immer denken, Familie bedeutet Besitz. Ich finde, man hat so viele blinde Flecken in dieser Phase, wo man ein Kind bekommt. Und blinde Flecken in dem Sinne, dass man in einem bestimmten Setting groß geworden ist, sowohl wie man erzogen wurde, aber auch in welchem Umfeld man erzogen wurde. Und ich finde, so Deutschland, Mittelschicht, vielleicht auch nicht nur Mittelschicht, ist aber mein Eindruck, große Mittelschicht, Oberschicht, wenn man diesen Schichten überhaupt sprechen möchte, dass es immer noch total der Anspruch ist, ey, ich heirate, dann kriege ich ein Kind und parallel Nestbau. Und dieses Nestbau-Ding ist auch immer noch das Eigenheim. Das Eigenheim. Wir wollen alle besitzen. Und dabei wird die Schere aber immer größer aus den Menschen, die sich das leisten können. Oberschicht eigentlich nur noch. Und den Menschen, die es wollen und das nur noch schaffen können durch die krasseste Abrackerung. Also dieses Hamsterrad wird das ja auch oft genannt, dass man hohe Kredite aufnimmt, dass man eigentlich seine ganze Lebenszeit in die Arbeitszeit steckt, um möglichst viel Geld rauszubekommen, um diesen Kredit zu stemmen, weil es einfach dazugehört in der Gesellschaft, dass man sich ein Eigenheim aufbaut. Und ich muss sagen, ich bin da auch total reingestolpert. Mir war schon immer klar, ich will nicht dieses 0815 Eigenheim besitzen. Wir sind hier an den Hof schon mit dem Gedanken rangegangen, dass wir uns damit auch einen Geldfluss aufbauen wollen. Also hier gibt's eine große Scheune, die ist total gut in Schuss. Die wurde im Jahre 2000 gebaut. Da kann man total cool Seminare, Sportkurse geben, Therapiekurse. Wir haben das auch schon alles in die Wege geleitet. Im letzten Jahr liefen da schon ein paar Dinge, worauf ich persönlich auch mega Bock habe. Aber wir merken auch, hey, war irgendwie eine ungünstige Lebenszeit zusammen mit dem ersten Babyjahr. Plus hier Fuß fassen, plus Jobveränderung. Auch Felix wird jetzt immer wieder mehr zurückgerufen in den Job. Er hat jetzt plötzlich 3 Tage Anwesenheit, was eigentlich durch Corona ja mega die Neuerung war. dass man viel Homeoffice, viel Remote arbeiten kann. Jetzt wird er plötzlich wieder 3-mal die Woche ins Büro gerufen, hat einen Arbeitsweg von 1,5 Stunden, ist also 2 Nächte die Woche nicht da. Das auch nochmal so als Randinfo, was das so alles mit uns macht. Der Druck auf den Gehältern ist extrem hoch. Auch er jetzt als in dem Sinne Alleinverdienender. Klar, ich habe jetzt ein gutes Arbeitslosengeld on top, aber trotzdem lastet der Druck ganz oft ja auch im Patriarchat noch auf unseren Männern, die auch einfach mehr verdienen. Stichwort Gender Pay Gap, dass sie dieses Geld einholen müssen, um diese teuren Kredite abzubezahlen. Und da ist mir jetzt auch noch mal so ein bisschen diese Erkenntnis hochgekommen, oh hey, ich hatte da echt einen blinden Fleck, für mich hat das scheinbar auch geheißen. Ich wollte nicht heiraten, wir sind immer noch nicht verheiratet, wir wissen es nicht, ob wir es irgendwann nochmal tun. Und trotzdem sind wir auch klassisch da reingeschlittert in, hey, schwanger und jetzt umziehen und alles auf einmal nochmal ändern, weil für mich in meinem Herzen als inneres Kind scheinbar bedeutet, Familiengründung ist an dem Nestbau gekoppelt und zwar nicht nur als Wohnung oder irgendwas, sondern dass man sich niederlässt, dass man ein Zuhause schafft und dieses Zuhause bitte als Eigenheim. Und da dachte ich so, hey, das kam jetzt alles nochmal in dem Zuge raus, wo ich halt gekündigt wurde und wir gemerkt haben, ey, so viele Gründe sprechen gerade dagegen, dass wir uns hier weiter irgendwie sehen. Das war auch einer dieser großen Gründe und ich wollte euch das einfach mal mit auf den Weg geben. Vielleicht steckt ihr ja noch in einer anderen Lebensphase. Ich habe tatsächlich auch schon ein paar Nachrichten mal in der Richtung bekommen. Viele haben ja auch immer das Gefühl, hey, wenn ich jetzt eine Familie gründe, dann geht's auf jeden Fall zurück in die Heimat, in die Nähe der Familien. Und das ist auch vielleicht so ein Irrglaube. Da ist auch jeder total individuell. Also, und man kann es auch manchmal einfach nicht vorher wissen. Ich habe schon viele Nachrichten auch bekommen in der Richtung, dass sie total da auch auf die Nase gefallen sind, weil das nämlich eben doch nicht die Erfolgsgeschichte für jede Familie ist. Man gibt plötzlich komplett sein altes Leben auf, vielleicht auch das Stadtleben. Wir haben ewig lang in Berlin gelebt. Felix vermisst zum Beispiel auch total das Städtische. Ich könnte das anscheinend besser vorhersehen. Mir gefällt es ja total gut. Ich würde hier bleiben, würden die anderen äußeren Umstände stimmen. Aber das kann man halt auch nicht vorhersehen. Und da haben mich auch, wie gesagt, einige Nachrichten zu erreicht. Ey, feel you. Wir ziehen jetzt auch zurück, weil ja, elterliche Unterstützung, großelterliche Unterstützung schon und gut. Aber wenn man das ganze andere soziale Netz aufgibt, bringt einem das auch nichts. Deswegen, vielleicht kann ich auch nicht so guten Tipp geben, aber ich habe es versucht, diese blinden Flecken vorher zu sehen. Ich konnte sie nicht sehen. Vielleicht ist es der einen oder dem anderen nochmal ein Ansatz, auch in diese Richtung zu gucken, was wirklich für einen selbst gut ist und sich da vielleicht auch ein bisschen selbst zu entlarven. Genau. Ja, und ich wollte noch ein Wort dazu verlieren, was das halt auch mit der Paarbeziehung macht. Weil vor allem Felix vermisst ja dieses Städtische und hat sich da auch total schlecht gefühlt. Also da kam auch voll die Schuldgefühle und auch ein bisschen Schamgefühle mit hoch bei ihm, dass er gesagt hat, ey, ich schäme mich dafür, dass ich das nicht vorhersehen konnte und dass ich jetzt hier in dem Sinne unglücklich bin, dass ich die Stadt vermisse, er konnte es nicht absehen. Alle haben uns das immer vorher gesagt, seid ihr sicher, dass ihr von Berlin in dieses ländliche Extrem gehen wollt? Und wir waren immer so, ja, voll, das passt total in unsere Lebensphase. Wie gesagt, bei mir auch immer noch, bei ihm nicht und das ist auch okay. Und daran arbeiten wir auch gerade in unserer Beziehung. Und wir hatten das uns tatsächlich auch vorher gesagt, bevor wir diese riesige Veränderung angetreten sind. Wenn es uns nicht gefällt, dann ändern wir etwas. Dann verändern wir diese Wohnsituation wieder und dann ist es auch okay. Und ich freue mich schon auf mein Ich in einem halben Jahr oder Jahr, wenn wir hoffentlich hier glimpflich aus dieser Situation rausgekommen sind und uns wieder das Leben kreieren können, was wirklich, wirklich zu uns passt. Und ich bin so froh, dass wir dann diese Learnings haben mitnehmen dürfen aus Besitz ist nichts für uns. Wir brauchen einen Mix aus Land und Städtisch. Und dass wir unsere Glaubenssätze einfach mehr aufgelöst haben. Weil wie oft gibt es bitte die Lebensrealitäten, wo man sich selbst sagt, nein, ich halte jetzt fest an dieser großen Entscheidung, weil sie ist so groß, dass ich mich nicht traue, sie rückgängig zu machen. Oder mich auch nicht für meinen Partner, Partnerin traue oder für meine Familie sie rückgängig zu machen. Und wie oft landen wir dann bitte in einer Depression oder in einem Burnout? Das beobachte ich sehr, sehr oft im eigenen Familienbekanntenkreis. Habe es auch schon als Feedback hier auf Insta und Co. bekommen. Und deswegen sollten wir uns auch wirklich fragen, was ist es mir wert, in dieser Situation zu bleiben, die mich nicht glücklich macht? Und das wiederum habe ich mir auch jetzt im Nachhinein bei meinem Job gestellt. Ich war glücklich in dem Team und so weiter, aber ich wäre nicht glücklich geworden, hätte ich da meinen Mund in dieser Situation für uns Frauen, für uns Mamas aufgemacht. Und ja, das vielleicht auch schon als Schlusswort. Man möge ja denken, dass ich jetzt wieder mehr Zeit hätte. Ja, ein bisschen. Aber die Kita-Zeit von meinem kleinen Sohn ist auch nur zwischen, also Bringzeiten sind bei uns zwischen 7:30 und 8:30. Und Abholzeit ist bei uns 11.30 Uhr. Deswegen ist auch meine Zeit rar gesät mit Haushalt und so weiter. Aber ich hatte mir vorgenommen in der Vorsätze-Folge mit Felix, dass ich mehr Sport machen will. Und deswegen wollte ich euch einen kleinen Vorausblick auch geben auf die nächste Folge mit einer bekannten Mama-Fitness-Influencerin, Bodykiss, die liebe Anne. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Gespräch mit ihr und hoffe, dass ich mir da auch nochmal die eine oder andere Motivation mitnehmen kann. Anne ist auch gerade frisch Zweifachmama geworden, November letzten Jahres, und es ist trotzdem schon wieder so aktiv in diesem Content-Drehen, fit sein, im Wochenbett eigentlich ja noch. Und ja, ich habe ganz viele Fragen an sie. Falls ihr auch Fragen habt, lasst die uns irgendwie zukommen, dann können wir das noch einbringen in die Folge. Und ja, es tut gut, das mit euch zu teilen. Ich hoffe, ihr könnt daraus was mitnehmen. Macht euch für euch stark, steht ein für eure Werte, für eure kleinen Familien. Egal, ob ihr schon Eltern seid oder nicht. Eure Mella. Bis zum nächsten Mal.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.